Unser Unterstützer ist heute die Barmenia. Ob Hund, Katze oder Pferd, für eure tierischen Begleiter gibt's bei der Barmenia viele Möglichkeiten der Absicherung. Mit den Versicherungen für Hunde und Katzen könnt ihr die Gesundheit eurer tierischen Begleiter so umfassend absichern, wie ihr es euch wünscht.
Mit der leistungsstarken Premium-Krankenversicherung oder einer OP-Versicherung für eine reine Absicherung von Operationskosten für den Fall der Fälle. Und das übrigens auch für Pferde.
Alle Infos zu den Barmenia Tiertarifen gibt es in der Beschreibung der Folge. Unser zweiter Unterstützer ist Friedhelm Runge von der Firma Emka. Friedhelm engagiert sich seit Jahrzehnten für den Sport und den Fußball in seiner Region. Und sehr viele Jahre davon beim Wuppertaler SV. Die sind jetzt wieder im DFB-Pokal.
Ja, Werner, jetzt am Sonntag ist die Auslosung. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kommen ja wieder die großen Bayern, wer weiß.
Mann! So wie damals 2008 im Achtelfinale. Wuppertal gegen Bayern in der Arena auf Schalke. Mensch, da stand es doch 2:2 zur Halbzeit.
Yo.
Ja, das wär's.
Ich krieg wieder eine Hühnerpelle, wenn ich daran denke. Ja, und Friedhelms MK-Gruppe ist Weltmarktführer für Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen. Übrigens auch Weltmarktführer bei Verschlusstechnik in den Branchen Klimatechnik und Transport.
Ja, dann soll er mal das Tor des Wuppertaler SV dicht verschließen. Ja, ist ja der Fachmann. Handspiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli.
Handspiel Folge 2. Werner, grüß dich, so schnell vergeht eine Woche.
Ja, ich komme ja auch nicht mehr mit dem Zählen und der Tage.
Und du hast ja vor Ungarn gewarnt, du warst der Warner und Mahner beim letzten Mal. Unterschätzt mir die Ungarn nicht und was soll ich sagen, du solltest Recht behalten. Die Bild hat getitelt, wir sind weiter und keiner weiß warum, ist wirklich so, oder?
Ja, natürlich, aber es war ja wirklich so, aber dass ich Recht behalten habe, das war im Grunde Zufall. Ein solches Spiel konnte ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber so bin ich halt, nicht? Das ist so eine Art Bestandteil meiner Vorstellung beim Sport. Immer jeden Gegner ernst nehmen, ja. Das ist so und wenn man dann gewinnt, bitte nicht übertreiben. Demütig bleiben. Und wenn man verliert, mit Anstand.
Aber wie sehr musstest du auch zittern? Die Frage war ja, werden wir Zweiter, werden wir vielleicht Dritter und kommen über diese Dritter-Platz-Regel weiter oder scheiden wir aus? Das war ja so eng beieinander, hätte doch wirklich keiner für möglich gehalten.
Nein, ich im Ernst ja auch nicht. Das ist vollkommen klar, dass es so ein Spiel geben würde, wo bei der deutschen Mannschaft absolut nichts funktioniert. Das war nicht null. Das war minus null, was da abgeliefert wurde. Die Einstellung hat gestimmt, aber fußballerisch eben gar nichts, ja.
Hummels und Ginter, wie sie ausgesehen haben bei den Gegentoren, das kann doch in dieser Form gar nicht passieren.
Ja, es war schon merkwürdig, nicht? Beim ersten Tor zum Beispiel, wie der Schalai sich da durchsetzt, nicht? Zwischen Ginter und Hummels, ja, da waren sie nicht richtig nachgekommen, muss man schon sagen. Kann man besser verteidigen. Aber du, ich schlag dir vor, über das Ungarn-Spiel sollten wir jetzt die Decke, die wohlfühlende Decke des Schweigens ausbreiten.
Nach dem Motto, Hauptsache wir sind weiter, wie die Bild schreibt.
Das lohnt sich nicht. Also ich sag mal, so eine Leistung kann nicht mehr wiederholt werden. Also das kann mir einfach nicht vorstellen. Es wird ein ganz anderes Spiel gegen England, nicht?
Ich war ein bisschen vorlaut letztes Mal. Ich habe gesagt, nach dem Spiel gegen Portugal, wir sind einer der Favoriten bei dieser Europameisterschaft. Da hast du mich auch ein bisschen ausgebremst, bisschen auf die Euphoriebremse gedrückt. Und England, wie würdest du da beispielsweise aufstellen? Ist das ein Fall für Musiala, der reingekommen ist? Kann der beispielsweise mal frischen, jungen Wind von Anfang an bringen? Oder würdest du ihn noch auf die Bank setzen?
Nein, ich würde ihn zunächst mal noch ein bisschen warten lassen. England, Wembley, das ist schon ein ganz besonderes Pflaster. Wir haben eine gute Vergangenheit, wenn man sich bedenkt, was da schon alles passiert ist, denke ich jetzt an 96 Europameisterschaften. Mhm. Ja, da haben die Engländer ja rausgekegelt im Elfmeterschießen und ausgerechnet der heute englische Trainer ist, hat damals einen Elfer versemmelt. Also, da ist auch Erfahrung gebraucht. Die brauchen wir. Also ich würde etwas ändern. Ja, wenn ich jetzt so denke, wie der Yogi ist ja in die Dreierkette verliebt. Ne? Das würde ich mal ändern in England. Ich würde mit Viererkette anfangen. Ne? Also klar, an Neuer muss man nicht zweifeln. Ne? Der muss ja immer spielen.
Absolut.
Ne? Dann Innenverteidiger würde ich sagen, natürlich Hummels und Rüdiger. Rechts den Ginter. Na gut, ne? Also der hat auch nicht gestrahlt im Ungarn-Spiel.
Die Frage ist, wer hat da so richtig gestrahlt?
Ja, aber ja, das vielleicht ist einer, ne, der uns dann, wie gesagt, dann noch wieder weitergebracht hat. Das war halt der Goretzka. Der gehört, das sage ich jetzt schon gleich, in jede deutsche Nationalmannschaft. Ja, dieser Spieler mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Dynamik, mit seinem Offensivgeist aus dem Mittelfeld heraus mal so, weißt du, so durchziehen, so lange Läufe ansetzen und dann vielleicht zum Abschluss kommen. Das zeichnet ihn aus und deshalb ist der ist für mich unverzichtbar.
Und ich fand auch die Ausstrahlung von ihm. Er kam auf den Platz, du hast gemerkt, da ist einer auf dem Platz, der unbedingt will. Er hat diese Demonstration hingelegt, wie ich finde. Auch bei dem Tor, beim Jubel, hat man auch gemerkt, was da von ihm abgefallen ist. Also glaube ich, dieser Kämpfertyp, den man von Beginn an brauchen kann.
Ja, was ich sehr schön fand auch, wie er dann diese Herzfinger-Raute macht.
Nicht? Genau. Das, in Richtung Ungarnblock.
Ich krieg das gar nicht hin. Ne? In Richtung Ungarnblock, das war natürlich auch eine Demonstration politischer Art. Nicht? Natürlich sehr subtil, nicht? Gegen diesen Block gerichtet, der da wohl besonders aggressiv in Ungarn agiert und Hass und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Und das hat auch sicher eine Ausstrahlung weit über diese EM gehabt. Sonst war nichts Gutes zu sehen an dieser deutschen Mannschaft. Haben wir ja schon die Decke drüber. Wir nehmen sie jetzt nicht mehr wieder weg. Also, ich fange an mit Viererkette. Innenverteidiger habe ich gesagt. Rechts bleibt Ginter. Links würde ich den Gosens nehmen, ja. Dem wird ja keiner abhalten davon, wenn er auch mal nach vorne marschiert. Nicht? Das kann er ja, das darf er ja, wenn die Zeit dazu da ist. Ne? Und die Situation es erfordert. Mittelfeld, ganz klar für mich Kimmich, vielleicht so in der Sechserposition, weißt du, vor der Abwehr. Dann natürlich Goretzka und mit etwas Widerwillen muss ich mich entscheiden zwischen Kroos und Gündogan, ja, der bisher für mich sehr blass geblieben ist, eigentlich in allen Spielen. Nicht? Der hat bisher noch nicht mal vom Ansatz her das gezeigt, was er eigentlich in der Premier League über lange Strecken gezeigt hat. Er war auch torgefährlich, ja, hat Vorlagen geliefert bei Man City. Das kann er jetzt bisher alles noch nicht zeigen.
Man aber könnte auch nicht von Tagesform reden, wenn man das über diese drei Spiele hinweg dann nicht zeigen kann.
Ist richtig. Ne? Also irgendwo, ich weiß nicht, was bei dem ist. Ne? Es fehlt mir so der Klick. Also auf jeden Fall kann der wesentlich mehr, als er bisher gezeigt hat. Kroos hat natürlich schon oft mehr gezeigt, als er bei dieser EM zeigt. Ja, also so der geniale Spielgestalter, weiß ich nicht, ja, Pässe, seine Freistöße, bisher eher kümmerlich, was ich gesehen habe. Und er ist natürlich auch längst nicht mehr der Schnellste. Also da muss ich mich entscheiden zwischen Kroos und Gündogan. Das überlasse ich ja jetzt mal dem Jogi Löw.
Ne? Wie würdest du dich entscheiden? Einfach aus dem Bauch heraus?
Aus dem Bauch heraus würde ich einfach mal auf Gündogan setzen. Weil okay. Ich einfach, das ist jetzt ein Vorschuss von mir, weißt du? Also ich denke mal, der muss doch mal wirklich zu sich selber finden.
Und wir haben auch auf diesen Moment gehofft, wie beispielsweise bei der WM 2018 dieser Freistoß von Toni Kroos, glaube ich, in der Nachspielzeit gegen Schweden, diesen typischen Kroos-Moment, womit keiner rechnet. Diesen Moment ist er uns auch noch schuldig geblieben.
Absolut. Also ich habe von dem kümmerliche Freistöße gesehen bisher. Das war nicht mal ein Schatten von 2018, muss ich sagen, in dieser Beziehung. Und ja, dann sind wir schon in der Offensive. Ne? Natürlich, man geht K.O. oder man kommt weiter. Ne? Und wir müssen ein Tor machen. Das ist so. Ne? Und wenn wir es nicht machen, dann kommst du zum Elfmeterschießen. Da musst du erst recht das Tor treffen. So weit will ich jetzt mal noch gar nicht gehen. Also Müller ist für mich gesetzt, wenn er fit ist. Das ist klar. Nicht Der wuselt auf allen Positionen in der Offensive herum, ist auch so einfach ein Faktor von seiner Ausstrahlung her für die jüngeren Spieler, die wir ja in der Offensive dann einsetzen. Dann ist für mich, ich setze auf Havertz, ja.
Der teilweise auch sehr, sehr blass wirkte, finde ich. Also als richtiger Motor fungiert er noch nicht.
Nein, das ist er bisher nicht, das ist richtig. Er wird natürlich auch von vielen immer noch gemessen an seinem Entscheidungstor im Champions League Finale. Ne? Das trägt ihn dann auch nicht weiter. Ne? Das muss man erstmal wieder abhaken und wieder neu ansetzen, neu beginnen. Und da fehlt noch einiges bei ihm, ist richtig. Er hat aber jetzt ein Tor gemacht, wenigstens gegen Ungarn. Und er hat gegen Portugal natürlich auch dazu beigetragen, zu diesem tollen 4:2. Also Havertz würde ich bringen, vielleicht noch mit einem ganz kleinen Fragezeichen, da kommt es drauf an, im Verhältnis zu Werner. Ja, also Werner könnte ich mir auch vorstellen als einer, der jetzt ein bisschen England-Erfahrung hat. Der ist schnell und wir haben ja, wie du weißt, wir haben ja nicht diesen klassischen Neuner. Den haben wir ja nicht, leider. Also wir spielen, wenn du so willst, nur mit hängenden Neunern, aber die können alle Tore machen. Das haben sie in ihren Ligen auch alle bewiesen. Und ja, auf links wirst du vielleicht jetzt staunen.
Ich befürchte es, ja.
Ja,
du möchtest Leroy Sané aufstellen.
Ich kann ihn nicht unterschlagen. Da würde ich tatsächlich auf Sané noch einmal setzen. Der war im Ungarn-Spiel sehr unglücklich. Der hatte da auch eine Rolle. Man nennt das Wingback neuerdings, nicht? Der musste den ungarischen Angreifern hinterherlaufen und aber auch nach vorne agieren. Das konnte natürlich er nicht bringen. Das ist so. Er kann aber auch, sage ich dir, wenn es drauf ankommt, mal der Entscheidungsspieler sein, ja, der mit seinen technischen Fähigkeiten, mit seinen Dribblings dann womöglich das entscheidende Tor macht.
Aber es ist natürlich sehr viel Hypothetisches dabei bei deiner Aussage, wenn du überlegst, also für mich ist so jemand wie Sané, der auf dem Platz war, jetzt auch von der Körpersprache her nicht der, wo du gemerkt hast, der will unbedingt, ist jetzt überspitzt gesagt, vielleicht eher dieser Schönwetterspieler, einmal gefoult, der dann direkt keinen Bock hat, so wirkte es zumindest. Reicht das trotzdem aus, so jemanden zu haben, der in der Theorie den Unterschied machen kann, oder willst du lieber jemanden aufstellen, der von Anfang an Feuer hat und brennt bis zum geht nicht mehr.
Ja, das ist, Sané ist eben halt ein etwas besonderer Typ, das muss ich zugeben. Ist auf jeden Fall einer, der braucht dringend Vertrauen vom Trainer von Anfang an. Ich glaube, dass der sehr darauf angewiesen ist, dass der davon abhängt und auch von seinen Mitspielern. Ja, ich glaube, dann werden wir auch einen ganz anderen Sané erleben.
Und ist auch ein Junge aus dem Kohlenpott, von daher uns nochmal doppelt sympathisch, oder?
Ich würde ihm die Daumen drücken, ne? Und ich würde ihn aufstellen, ja.
Also was vermutest du jetzt, wie es ausgeht in Wembley? Du hast gesagt, dieser geschichtsträchtige Ort, seit 1966 hat das deutsche Team da kein Pflichtspiel mehr verloren. Und du bist ja generell ein großer Freund von Statistiken, oder? Von daher passt
ja,
das doch.
Ja. Aber bitte, mein Lieber, nicht übertreiben mit den Statistiken. Fußball ist keine Mathematik, wie du weißt, ne? Sondern Statistik nur da, wo sie eine neue Erkenntnis bringt. Da ist sie im Fußball angebracht.
Also, mir reicht die Erkenntnis. Seit 1966 kein Pflichtspiel verloren. Also ich gehe jetzt vom Sieg aus.
Ja, du gehst vom Sieg aus. Ich bin etwas vorsichtig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nach 90 Minuten zunächst mal 0:0 steht und dann auch in der Verlängerung es dann so bleibt, dass es tatsächlich zu finalen Entscheidungen im Elfmeterschießen kommt.
Da würden sich viele Berufstätige freuen. Spiel ist ja schon um 18 Uhr, das heißt, Verlängerung ist dann deutlich später und trotzdem zu einer guten Uhrzeit, um das Ganze dann zu gucken.
Ja, ich würde mich auch darüber freuen, nicht? Weil ich gehe ja immer früh zu Bett, meinem Alter geschuldet, das weißt du ja. Naja, man muss ja, wenn man mal auf diese englische Mannschaft guckt, sagen, ne, die haben noch kein Tor eingefangen, nicht? Weil dieser in drei Vorrunden spielen kein Tor, haben aber auch er selbst zwei gemacht. In England ist das alles sehr umstritten, was man so liest. Ne? Die natürlich möchten die Fans da offensiven Fußball sehen. Und er hat ja auch tolle Offensivspieler, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wenn ich da denke, da zum Beispiel an Harry Kane, an Rashford, an Foden, ne? Jadon Sancho von Borussia Dortmund, Mensch, der hat ja erst ein paar Minuten gespielt. Also ich meine, da sind ja schon, und Grealish nicht zu vergessen.
Richtig.
Ne, von Aston Villa, der hat eine tolle Offensive, aber der Southgate legt das Spiel so an, ne, geschuldet der alten Fußballweisheit, mit einer starken Defensive gewinnst du nicht unbedingt Spiele, aber Titel. Da ist was dran, sage ich dir. Ne?
Ist ja generell die Regel, ne? Spiele gewinnst du vorne in der Offensive, aber Meisterschaften gewinnst du in der Abwehr. Das ist ja genau, dieses typische Bild, dieses typische Beispiel. Und das kann natürlich funktionieren. Wird es vielleicht noch eine Turniermannschaft geben, jemand, den man noch gar nicht auf dem Zettel hat bisher?
Ach, also ich sage mal, sollten wir das Achtelfinale überstehen, ja, dann lauern ja so wieder Gegner auf uns. Also da könnten wir dann im Viertelfinale auf Schweden treffen. Ne? Sehr unangenehme Mannschaft, glaube ich. Ne? Und oder auf die Ukraine. Die beiden spielen ja im Achtelfinale gegeneinander. Ich glaube, die Ukraine wäre uns lieber, ne, als Schweden. Ich glaube aber, dass Schweden sich durchsetzen wird gegenüber der Ukraine. Und dann wäre es Schweden. Da kommt wieder so ein Spiel. Ne? Ja. So ein bisschen. Keiner weiß, wie es ausgeht. Da fangen wir wieder an von hinten. Wer soll denn auflaufen?
Richtig, aber wie ich von dir gelernt habe, unterschätze keine Mannschaft, nicht mal die Ukraine. Und wir haben es an Ungarn natürlich auch gesehen. Aber Step by Step, erstmal England, erstmal Wembley, eben an diesem geschichtsträchtigen Ort. Und ich glaube auch für die Abschiedstournee von Jogi Löw auch nochmal ein besonderes Spiel, höchstwahrscheinlich jetzt in Wembley.
Ja, das alles, was jetzt kommt, ist was ganz Besonderes für den Jogi, ganz bestimmt. Ne? Ich meine, wir haben ja, insofern war der zweite Platz in unserer Gruppe hinter Frankreich tatsächlich die ideale Lösung, ne? Ehrlich gesagt. Ne? Hätten wir gewonnen, wären wir Erster gewesen. Jetzt sind wir durch den zweiten Platz, ich sag mal so, in die untere Turnierhälfte gerutscht. Mhm. Ne? Also das sieht man schon, wären wir Gruppenerster, glaube ich, wären die jetzt kommenden Paarungen wesentlich schwerer gewesen, was man so vom Papier her ablesen kann. Ich glaube, gegen Italien würden wir erst im Finale treffen, wenn wir da hinkommen.
Richtig, aber da gucken wir in den nächsten Wochen bei Handspiel, wie es hier weitergeht bei dieser Europameisterschaft. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Turnier und vielleicht steckt ja ein bisschen Kalkül dahinter, bloß nicht Erster werden. Wir werden Zweiter, aber bei der Gruppe Frankreich, Portugal, Ungarn ist der zweite Platz auch nicht von schlechten Eltern und überzeugt hat in der Gruppe so richtig bisher auch keiner.
Ja, das ist ein gutes Fazit der Vorrunde.
Und es gibt natürlich die Spieler auf dem Platz, die im Fokus sind, wo viele Menschen natürlich drauf schauen, wie spielt der, wie spielt XY. Aber es gibt natürlich noch drumherum die Menschen, die man auch immer wieder im Fernsehen sieht, die Spiele begleiten als Kommentator, als Experte beispielsweise. Und da fällt eine Sache seit mehreren Turnieren auf. Im ZDF kommentiert Claudia Neumann die Spiele und muss sich immer wieder ziemlich viel gefallen lassen in sozialen Netzwerken, in Anführungszeichen sozialen Netzwerken. Wie empfindest du das, wenn du das mitkriegst? Du kennst Claudia Neumann auch. Steckt sie das gut weg oder kann das auch so ein bisschen belasten im Laufe eines Turniers?
Ja, nicht nur ein bisschen. Nicht? Das geht ja, wie du schon gesagt hast, jetzt schon über Jahre. Das ist ganz furchtbar, was die Frau da ertragen muss. Ich kenne sie. Alte Schule, ran Sat.1 Fußball. Also was Fußballkompetenz angeht, sage ich dir, kein Abstrich. Und da ist sie kein Deutsch schlechter als die anderen Kollegen in ihrer ZDF-Redaktion. Da lege ich die Hand für ins Feuer. Wir haben es hier mit zwei Phänomenen zu tun, glaube ich. Es ist insgesamt so, dass der Fußball sozusagen einem männlichen Idiom unterliegt, nicht? Das ist halt so, das ist immer noch sehr tief verbreitet, dass der Fußball sozusagen von einer Männlichkeit her, von diesem Idiom besetzt und beherrscht wird. Nicht?
Aber hättest du nicht gedacht, dass wir im Jahr 2021 da viel weiter sind, dass es immer noch diesen Sexismus gibt, immer noch diese Klischees? Wir haben das 21. Jahrhundert und ich meine, es gibt ja so viele Frauen in Führungspositionen. Warum ist das mit dem Fußball nicht vereinbar? Das geht zum Beispiel in meinen Kopf nicht, weil die Frauen ja auch selbst im Fußball große Erfolge erzielen.
Ja, aber nur, wenn es um die Nationalmannschaft geht, auf Deutsch gesagt, nicht? Und ich bin da auch ganz ehrlich, wenn du in die Bundesliga guckst bei den Frauen, dann ist das schon manchmal grenzwertig, also auch von den Zuschauerzahlen her. Also da hinkt der Frauenfußball noch sehr hinterher. Nationalmannschaft, Niveau, ganz anders, gebe ich ehrlich zu. Tja, also ich denke, es hat auch sehr viel mit der Stimme zu tun. Das ist für mich, wenn es um die Beurteilung von Reportern geht und Kommentatoren, ein ganz wichtiges Kriterium, wird oft unterschätzt. Oft unterschätzt. Aber die Stimme, die bei den Zuschauern und bei den Hörern ankommt, hat eine ganz bestimmte Funktion. Das ist so. Man verbindet mit Stimmen auch Vorstellungen von dem jeweiligen Typen, der da spricht. Das muss mit der Realität gar nicht übereinstimmen. Aber es ist halt so in der Wahrnehmung. Menschen mit einer hochfrequentigen Stimme kommen oft nicht so gut an. Da denkt man, ach, nee, der ist nicht kompetent, der ist so nervig, ja, der ist vielleicht sogar neurotisch. Dagegen werden tiefer frequentierte Stimmen oft mit Kompetenz, mit Persönlichkeit, ja, gleichgesetzt. Muss auch nicht stimmen. Aber so ist es. Und nun ist die Claudia Neumann eine Frau, das wird sie auch hoffentlich nie ändern wollen, nicht? Und ist dann eben von der Stimme her ein etwas höher frequentierter Kommentator. Das kommt dann zusammen mit diesem männlichen Idiom, unter dem der Fußball immer noch steht. Und das führt dann zu diesen ausschweifenden und hässlichen Bewertungen und Kommentierungen in den sozialen Medien. Ich glaube, das ist die Ursache. Und ich habe ja auch erlebt, sie hat ja noch eine Assistentin, ne? Stichwort Experten, sage ich dir ganz offen. Das geht mir auf den Zwirn.
Dass es generell Experten gibt, oder was meinst du?
Ja, dass du diese Vielzahl der Experten. Also ich sage dir ganz offen, mir hätten zwei genügt. Und zwar für alle Spiele. Christoph Kramer und Per Mertesacker. Die haben mich am meisten überzeugt. Am meisten. Ne? Aber ich sag nochmal, für mich sind die Kommentatoren heute durch diese überbordende Anzahl der Experten, sind die alle irgendwie kastriert. Ja? Die haben nicht mehr die Kompetenz sozusagen für die Bewertung eines Fußballspiels. Die ist übergegangen auf diese Experten. Nicht? Und die Kommentatoren trauen sich ja oft vielleicht gar nicht mehr sozusagen richtig klare, deutliche Aussagen zu einem Spielverlauf zu machen, weil sie im Hinterkopf befürchten, sie werden im Nachhinein von den Experten sozusagen ad absurdum geführt. Ne? Das ist für mich keine gute Entwicklung.
Aber ich finde, Sandro Wagner macht es auch ziemlich gut als Co-Kommentator. Wahrscheinlich sitzt aber dann die Wortanteile des Experten, die du auch meinst. Du hast während deiner aktiven Zeit selten mit einem Co-Kommentator fungiert, ne?
Du, ich habe das immer abgelehnt, das sage ich dir ganz offen, weil ich habe mir immer vorgestellt, wenn du mit Zweien kommentierst, also das ist ja eine ganz wichtige Sache. Für mich gab es ein oberstes Gesetz. Man darf ein Fußballspiel nicht überfrachten mit Redeanteil. 50% schweigen, 50% reden. Das ist eigentlich eine ideale Mischung. Ja? In England kommentieren sie zu zweit. Immer im Wechsel. Für mich unerträglich. Ich würde die Ohren runterklappen. Könnte ich gar nicht ertragen. Ne? Also das ist schon mal von der physischen Belastung, einem Kommentator zuzuhören, für mich zu viel. Brauche ich nicht. Ne? Ein Mann und der muss kompetent sein und wissen, worüber er spricht. Das ist ganz, ganz entscheidend.
Und bei zwei Kommentatoren wäre es ja wahrscheinlich ein Wortanteil von 25% nur noch von dir. Aber wir sind froh, Werner, dass in diesem Podcast 100% Werner drin steckt.
Ja, das ist schon ein guter Anteil, auf jeden Fall, ja.
Und du hast vorhin auch den Jubel von Leon Goretzka angesprochen, dieses Herz in Richtung Ungarn-Block. Wir haben die Situation in Ungarn beispielsweise, wo dieses Land nicht so weit ist wie andere Länder. Und das, obwohl Viktor Orban gar nicht vor Ort gewesen ist, diese Regenbogenbeleuchtung, die verboten gewesen ist, wäre das nicht nochmal ein wichtiges Signal auch von der UEFA gewesen, die ja selber sagt, wir sind gegen Rassismus, es gibt ständig Aktionen und auch Werbung in die Richtung. Aber in dem Fall haben sie dann auch sich nicht getraut? Oder was ist das Grundproblem auch der UEFA und des Fußballs?
Ja, es hat sich vor allen Dingen einer nicht getraut, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich persönlich habe mir sehr gewünscht, dass der Münchner Oberbürgermeister, quasi war er der Hausherr, ja, er hat ja mit der UEFA verhandelt, nicht? Die ihn ja auch im Grunde genommen lange, fast hätte ich gesagt, erpresst hat mit den zulässigen Zuschauern, nicht? Und am Ende war es ja schon Zugeständnis, dass es 14.000 sein durften, seitens der Stadt. Die konnten ja nicht wissen damals, wie die Pandemie sich entwickeln wird. Also, ich hätte mir sehr gewünscht, hätte mich sehr gefreut, wenn der vortreffliche Dieter Reiter, nicht wahr, der Oberbürgermeister von München, trotz des Verbots der UEFA das Stadion hätte in Regenbogenfarben erleuchten lassen. Da hätte ich mich, wäre ich mal gespannt gewesen, was hätte die UEFA dann gemacht? Nicht? Welche Möglichkeiten hätte sie da gehabt? Ne? Es war, sage ich dir ehrlich, ein bisschen unglücklich von den Münchnern. Hätten die das Farbenmanöver in den beiden ersten Spielen gemacht, ich bin noch nicht mal sicher, ob die UEFA dann eingesprochen hätte. Ja, sie haben ja letztendlich auch die Kapitänsbinde von Manuel Neuer akzeptiert. Dadurch, dass es das
aber. Obwohl sie auch kurz ermittelt haben, was ja, das Ganze nochmal ein bisschen kurios macht.
Ja, wie kurz, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Sache eingestellt. Ne? Völlig zu Recht. Ja. Ne? Denn dann hätte man argumentieren können, diese Regenbogenfarben haben mit Politik gar nichts zu tun. Das ist ein international anerkanntes Synonym für, was weiß ich, Transgenderrechte, für Gleichartigkeit. Nicht? Aber dass er dann genau das Umgangsspiel genommen hat für diese Aktion, das hat es der UEFA erleichtert, diese Aktion mit einem politischen Sinn zu untermauern. Das war ein bisschen unglücklich.
Und wir halten fest, Menschenrechte sind kein politisches Signal, es sind tatsächlich Menschenrechte. Und jetzt gab es die einzigen Regenbogenfarben beim Spiel gegen Ungarn, bei der Kapitänsbinde von Manuel Neuer und bei dem Flitzer, der bei der ungarischen Hymne kurz aufs Feld gelaufen ist mit der Regenbogenfahne. Immerhin ein kurzes
Symbol. Da war ich gerade Bier holen, den habe ich gar nicht gesehen.
War auch relativ kurz und wir kennen es von vielen Flitzern. Du hast es in deiner Reporterkarriere auch erlebt, wenn Flitzer aufs Spielfeld laufen, die zeigt man, glaube ich, gar nicht im Fernsehen, oder ganz kurz nur.
Ja, also ich
je nachdem, wie viel sie anhaben wahrscheinlich.
Ich hätte mich ja wahnsinnig erschrocken, nicht wahr? Also, ja.
Aber wir halten fest, Menschenrechte sind unbedingt wichtig und da wird bei der UEFA noch ziemlich viel dahinter stecken, auch was so geschäftliche Beziehungen betrifft. Wenn das Finale woanders nicht klappt, dann könnte Ungarn doch nochmal einspringen als Finalaustragungsort zum Beispiel. Da will man sich das nicht mit Viktor Orban verscherzen, was ja, die Sache traurig macht.
Weil du das gerade ansprichst, du, das ist ja eh ein Thema. England ist ja jetzt wieder sozusagen Virusrisikogebiet, ja. Deutsche Fans können gar nicht einreisen nach England. Oder sie müssten dann anschließend dort in Quarantäne. Das wäre ja, also das ist natürlich, was soll ich dazu sagen, ne? Es wäre ja schön gewesen für die deutschen Spieler auch da ein paar Fans hinter sich zu wissen. Ne? Und da wären bestimmt einige hingefahren, denke ich.
1000-prozentig.
Ja, sicher. Und das geht jetzt nicht. Also ein kleiner Nachteil für uns.
Aber vielleicht ein großer Vorteil im Sinne der Pandemie, dass möglicherweise nicht ganz so viele dann vor Ort sind und die Delta-Variante zum Beispiel auch weiter verbreiten können. Werner, bei der ersten Ausgabe von Handspiel habe ich dir ein Zitat von dir hingeworfen. Da haben wir über den schlechten Geschmack gesprochen. Früher war es ein Privileg, einen schlechten Geschmack zu haben. Heute hat ihn jeder. Schnulli-Bulli ist auch so ein Zitat von dir. Ist ja auch bei uns im Intro drin. Was heißt eigentlich Schnulli-Bulli?
Alles andere ist Schnullibulli. So ist das Zitat vollständig.
Aus welchem Jahr?
Du, mir völlig unbekannt. Ich kann es auch gar nicht mehr erinnern. Ich kann nur sozusagen darüber mir einen Reim machen. Ich werde das mal gesagt haben in einem Spiel, das relativ harmlos dahin plätscherte über 90 Minuten, ne? Und in einem abschließenden Fazit werde ich vermutlich gesagt haben, liebe Leute, das Beste zum Schluss, das Spiel ist aus. Der Ball muss ins Tor. Das ist heute nicht passiert. Alles andere ist sowieso Schnullibulli.
Ja. Jetzt erstmal Daumen drücken für das deutsche Team gegen England im Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft. Und ich habe Werner im Ohr, der sagt, es gibt Verlängerung und Elfmeterschießen. Das scheint ein sehr, sehr spannender Abend zu werden. Ein sehr vielversprechender Abend.
Na, da hoffe ich auch drauf. Alles andere ist Schnulli-Bulli.